4 Jahre vor dem Thesenanschlag hat Martin Luther in Wittenberg mit einer Vorlesung über die Psalmen begonnen. Und da sprach er auch über diesen Psalm 46. Interessant war, er hat damals bei ganz vielen Psalmen ausdrücklich betont, das sind Christuspsalmen. Auch bei diesem Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Und da war Originalton Martin Luther. Gott, das heißt Jesus Christus, unser Gott. Und darum haben wir dieses Textwort so genommen, Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Zunächst, es war ja damals, als die Reformation begann, eine ungeheuer lustige und fröhliche Zeit. Lebenslust, das hat alle bewegt und alle umgetrieben. Bekannt ist der Spruch des vom Kaiser als Dichter gekrönten Ulrich von Hutten, der damals ausrief, o Jahrhundert, o Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Wir hier in Stuttgart haben nur in Erinnerung an diese Zeit diesen herrlich gestalteten Renaissancehof drüben im alten Schloss. Damals blühte die Kunst und die Malerei und die schönen Künste und bedeutende Schriftsteller waren da. Es war die Zeit, als Machiavelli darüber sprach, dass man die Macht einsetzen muss, auch in der Politik und bei den Menschen. Und die Menschen selber haben ihr Leben begriffen, haben gesagt, es kreist eigentlich alles um uns. Wir sind der Mittelpunkt und wir wollen das Leben benutzen und auskosten. Es wurden Feste überschäumend gefeiert und prachtvoll entfalteten viele ihr Leben. Der Mensch war der Mittelpunkt von allem. Und selbst die Pest, der schwarze Tod, das tausendfache Sterben, hat damals eigentlich niemand zum Nachdenken gebracht. Umso mehr lebten die Menschen in der Diesseitigkeit. Man hat das oft beschrieben und liest das, wie die Menschen umso mehr in Saus und Braus lebten, die reich gewordenen, so ein Zitat, sollen das noch zügelloser und erbärmlicher als je zuvor getrieben haben, schreibt einer, vom Müßiggang zerrüttet, ergaben sie sich der Füllerei, den Gelagen in Wirtshäusern und dem Glücksspiel. Ein anderer Chronist schreibt, bedenkenlos warfen sie sich der Lust in die Arme. Und die Kirche, ihrer Bestimmung nach, Säule und Grundfeste der Wahrheit, stand mit beiden Füßen in dieser Welt. Sie war das Salz in der Suppe und macht das alles erst richtig schmackhaft. Und was fehlte eigentlich? Es war das Gericht Gottes, wie es schon im Alten Testament anklingt. Hophni und Phinehas an der Stiftshütte von Silo, entartetes Priestertum. Das heißt in der Bibel nur so knapp, das Wort Gottes war rar und es gab kaum noch Offenbarung Gottes. Und was passierte dann? Es waren namenlose Leute. Johannes Brenz, der hier begraben ist. Und wie sie alle heißen, Johann Hus, die Waldenser, die Hugenotten, Calvin. Aber Martin Luther, niemand hat ihn gekannt, den einsamen Mönch in Wittenberg. Was war denn das? Diese Wirkung. Sie haben in der Bibel auf einmal eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus gehabt. Über dem Bibelwort. Und das war so unbeschreiblich. Wir machen sicher einen Fehler, indem wir immer von den Menschen so viel reden, die diese Offenbarung uns mitgeteilt haben. Die Menschen sind ja gar nicht wichtig, die Überbringer. Der Inhalt war ja viel wichtiger, was sie uns gesagt haben. Und da sprachen sie von der Sonne, ja, heller als 1000 Sonnen, von der Freude, vom Leben, das sie entdeckt haben, ganz anders als die Umgebung damals. Man muss ja nur immer wieder in die Lieder hineinschauen, wie es dann anklingt, die Begegnung. Jesus Christus, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Das hat sie begeistert. Das Evangelium von Jesus. In der Bibel entdeckt. So viele auch gelesen hatten, aber nie so entdeckt hatten, in einer wunderbaren, herrlichen Bedeutung. Martin Luther in seinen unvergesslichen Worten: Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein, es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Sie entdeckten das. Jesus Christus, das ist unsere Zuversicht und Stärke, und das pflanzte sich fort durch ganz Europa. Der einzige Trost, den Menschen haben im Leben und im Sterben. So wie es dann in der ersten These der Barmer Erklärung heißt: Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und jetzt entdeckten die damals in der Reformation an drei ganz großen Menschennöten, an den allergrößten Nöten der Menschheit, was das bedeutet. An drei ganz großen Nöten, die noch nie ein Mensch hat lösen können in eigener Kraft. Noch gar nie. An keinem Ort der Welt. Das erste Problem, unter dem sie wahnsinnig gelitten haben: Wie werde ich mit meiner Schuld vor Gott fertig? Ach, da hat man ja immer wieder gesagt, Sie haben es oft gehört, Schuld, das bewegt doch heute die Menschen nicht mehr. Stimmt ja. Die Menschen um uns her. Aber das war ja damals in der Reformation auch nicht anders. Meinen Sie, die Raubritter hätten sich mit der Schuld bekümmert? Oder die Bauern, die litten unter der Ungerechtigkeit, waren furchtbar unterdrückt? Und die Fürsten und die Bischöfe und die im Bankhaus Fugger in Augsburg haben sich doch nicht um Schuld bekümmert. Und wenn dann irgendwo ein Zartbeseiteter dabei war, dann hat er gewusst, die Kirche hat Regularien, da kann man Ablass kaufen, da machen wir eine Wallfahrt, dann wird das alles reguliert. Aber es ist was völlig anderes, wenn Gott redet. Wenn Gott redet, wacht Schuld auf. Wissen Sie, dass jetzt unter uns nicht einer ist, der nicht ganz schwer leidet unter der Schuld seines Lebens? Man sagt das so nach außen: Ach, leg deine Schuldgefühle ab, als ob das Gefühle wären. Was wir versäumt haben in der Ehe, an den Eltern, was wir geredet haben, was Unrecht war, was Schmutz in unserem Kopf ist und was das alles ist. Sehr interessant, wenn Sie das Neue Testament lesen, die erste Begegnung der Menschen mit dem lebendigen Jesus Christus war immer, wenn er geredet hat, Entsetzen. Sie entsetzten sich am Schluss der Bergpredigt. Bei all den Jesusreden, wo er geredet hat, Entsetzen. Vielleicht haben wir heute gar nicht mehr den Mut, dem Stand zu halten. Und es ist immer so, wenn Gott redet, so war es bei David und bei Noah und bei Abraham, bei all den Großen, bei Jesaja, ein Entsetzen: Wer bin ich denn? Das Erschrecken: Ich bin ein Wurm und kein Mensch, Versäumnis und Schuld, die mich begleiten. Das war damals ganz furchtbar im Leben von Martin Luther. Er meinte, in einem unsagbaren Abgrund zu stehen, Schrecken um und um, Höllenangst. Wissen Sie, dass das heute viele Ihrer Zeitgenossen gar nicht anders empfinden? Wenn Gott redet, ist es wie ein Schwert, das durchdringt bis ins Innerste. Vielleicht biegen wir das viel zu schnell in unseren Gottesdiensten ab. Das Erschüttertsein, das Erschrockensein über Schuld und Versäumnisse, und das ist immer in der Tiefe des Gewissens. Sondern Paulus sagt, wir beweisen uns mit der Predigt des Evangeliums an aller Menschen Gewissen vor Gott. Und das war in der Reformation so wunderbar. Das war wunderbar. Die Menschen plötzlich wach geworden sind und sagen, das ist die große Not meines Lebens. Und es gibt nie einen Menschen in all den Jahrtausenden, der seine Schuld hat je lösen und wieder gut machen können. Er hat es nicht büßen können und nicht wegdrücken können. Sie wissen, wie das ist, wenn man am Leben verzweifelt, wenn man an sich verzweifelt und an dem Schlamassel, in das man sich hineingeritten hat. Wenn wir es doch wieder erkennen, was Seelsorge heute bedeutet, das Gespräch. Vielleicht sitzt jemand neben Ihnen, der darauf wartet. Heute Abend Lasten in der totalen Verschwiegenheit der Beichte vor Gott abzulegen. Herr, nimm mir die schwere Schuld weg, die mich nachts nicht mehr schlafen lässt. Denn vor Gott ist alles offenbar und bekannt. Da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Da verdurstet die Seele und da wird der Gedanke an Gott zum Albtraum. Und da war das die Entdeckung von Martin Luther in den Schrecken, dass die Sonne Jesus Christus, die Herrlichkeit des Evangeliums erst vernommen werden kann. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Mitten in der Höllenangst unsere Sünd uns treiben, wo sollen wir denn fliehen hin, da wir mögen bleiben? Zu dir, Herr Christ, alleine. Und das war dann der Jubel und die Freude, die Quelle. Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünde am Kreuz. Sein Blut macht allen Schaden gut. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin bei Gott in Gnaden. Ich kann dazu überhaupt nichts beitragen, nicht das Geringste. Ich kann es nur gratis als Geschenk zum Nulltarif annehmen, aus dem Wort Gottes hören. Und ich bin plötzlich befreit und darf heraustreten, erlöst. Die Giftmülldeponie ist entsorgt. Und sie strahlt immer weiter aus, diese unheimliche Not meines Lebens, das immer weitergeht durch meine Gedanken. Ich darf einen dicken Strich drunter machen. Es war eine Erkenntnis der Reformation, die ist ganz wichtig, die steht sogar in den Bekenntnisschriften drin. Alle Lehre muss nicht durch den Kopf, sondern sie muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch, durch Gesetz und Evangelium. Ich kann das Evangelium erst hören, wenn ich der Wirklichkeit meines Lebens gegenübertrete. Und Sie kennen all die herrlichen Worte. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil. Dein Blut das Lösegeld der armen Sünderteil. Da war plötzlich das Kreuz nicht bloß ein Symbol, das man den bösen Geistern entgegengehalten hat. Es war nicht ein Machtzeichen der Kirche, sondern plötzlich war das die Freude. Ich bin befreit, ich darf leben. Die Gnade Gottes gilt mir. Gott hat mich lieb und es ist verbürgt. Ich darf es felsenfest wissen. Es gibt eine Heilsgewissheit, die verbürgt ist im Blut von Jesus Christus. Reformation heißt das eigentlich nicht. Erneuerung, ja, aber welche Erneuerung denn? Anpassung an die Zeit? Nein, das war es damals nicht. Anpassung an das, was die Leute hören wollen? Auch das war damals nicht Reformation. Welche Erneuerung? Zurück zur Bibel. Dort, wo Gott redet durch sein Wort. Es gibt einen lebendigen Gott. Er hat geredet in der Bibel. Und Gott meint, was er sagt, und er hält sich an seine Verheißung. Darum kannst du dich darauf verlassen, felsenfest, auf dieses Wort Gottes. Das ist der Frieden in den Schrecken deines Lebens, in der Angst deines Lebens. Gott ist bei dir, Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Und dann der Ruf der Thesen, kehrt um, was schon das Predigtthema von Jesus war. Bekehrt euch, diese eine Richtung, dort ist Leben, nirgendwo sonst. Und es ist die schönste, fröhlichste Entscheidung, die man im Leben je treffen kann. Jesus, nimm meinen ganzen Schmutz weg, mach du mein Leben neu. Herrlich, darf's Ihnen hier verkünden. All das, was Sie jetzt vor Jesus deponieren wollen, unter seinem Kreuz, nimmt er weg in seiner Vergebung. Und Jesus hat uns allen dieses Amt gegeben, dass wir Sünden vergeben dürfen in seinem Namen. Welchen ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das Schlüsselamt des Petrus hat jeder evangelische Christ. Wenn dir einer seine Not bekennt, sagt, ich darf dir im Namen von Jesus alle Schuld vergeben, wo du sie bereust, hast und loslassen willst, der Himmel geht auf. Freude und Überfreude. Zweite Not, die die Reformation erkannt, das erste war die Schuld, die zweite Not, wir können nicht so, wie wir wollen. Dann war das ja merkwürdig, dass gerade in der Reformation zeitgleich eine zweite Bewegung startete, die genau das Gegenteil behauptet hat. Die hat das bestritten. Das war der Humanismus. Der Humanismus hat gesagt, Erasmus von Rotterdam, der Mensch ist gut, wenn er was will, kann er es anpacken, er kann sein Leben gut machen vor Gott, er muss nur ein bisschen edel sein, der Mensch hilfreich und gut, das klappt dann schon. Wie kamen eigentlich die Reformatoren dazu, das Gegenteil zu sagen? Ich weiß gar nicht, ob heute vielleicht sogar die Mehrzahl der Christen das gar nicht mehr abnimmt. Das, was schon Jesus sagt, das Böse kommt nicht von der Welt in mein Leben, von außen. Das Böse kommt aus deinem Herzen. Alles, was vom Menschen ausgeht, macht ihn unrein. Wir sind das große Problem. Und dann sprachen sie das so hart an. Wir sind verlorene, verdammte Leute. Wie war das möglich? Es war das Wort Gottes gegen all unsere Überzeugungen. Man will das ja immer verdrängen, auf die Seite schieben. So haben wir es alle gemacht. Aber das Wort Gottes ist lebendig. Das Schwert des Heiligen Geistes, so nennt es Paulus in Epheser 6. Das Wort Gottes hat die Stoßkraft des Heiligen Geistes. Was ist das Amt des Heiligen Geistes? Jesus nennt es in Johannes 14. Das erste Amt des Heiligen Geistes ist, dass er die Welt überführt von der Sünde und vom Gericht. Hat die Welt noch nie hören wollen. Aber der Geist Gottes tut's. Und das ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Dann kommt das andere, was Jesus nennt. Er wird mich verherrlichen. Dann kommt dieses Wunderbare, dass er Jesus groß macht. Aber vorher ist das wichtig, dass wir noch einmal sehen, dass ich vor Gott gar nichts bringen kann mit meinem Leben, dass ich verloren bin, auch in dem besten Leben. Wo steht denn das? Ich bin da im Sommer durch Heidelberg gelaufen, sah, ach, 450 Jahre Heidelberger Katechismus, dann bin ich in eine Buchhandlung rein, habe gleich einen Katechismus gekauft. Da steht es doch schwarz auf weiß in der Frage 5. Wir sind von Natur aus geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Und dann der achten Frage. Ja, können wir dann überhaupt was Gutes tun? Dann können wir, nein, wir können gar nichts. Das heißt, ja, wir können nichts, wenn wir nicht neugeboren sind durch den Geist Gottes. Heidelberger Katechismus, Frage 5, Frage 8. Erkenntnis der Reformation, das war die Befreiung. Was schon Paulus sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute schaffe ich nicht. Ach, was ist das bei uns ein Kampf, wenn wir an den Schadstellen unseres Lebens uns immer wieder bemühen und uns anstrengen. Hat doch alles keinen Wert. Luther sagt mal, ich fürchte mich vor meinem eigenen Herzen mehr als vor dem Papst mit all seinen Kardinälen. Vor meinem eigenen Herzen mehr als vor dem Papst. Und als seinen Kardinälen. Was ist dann, wie wird es dann neu? Nur wenn ich ganz fest in Jesus Christus verwurzelt bin, wenn er mein Herr ist, ach das schöne Wort von Luther, wenn man ein Kuchen wird mit ihm, wenn Jesus in meinem Leben wohnt, so lebe ich nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich ganz für mich dahin gegeben hat. Darum ist das eine ganz, ganz große Freude, Doch mein Leben kann anders werden. Es gibt einen Neuanfang, aber nur mit Jesus. Wenn er der Chef meines Lebens ist, wenn er mich regiert, wenn er mich bestimmt durch seinen Heiligen Geist, eine neue Geburt zu werden aus dem Samenkorn des Wortes Gottes, neugeboren durch das Wort Gottes. Wo die Bibel Wort Gottes sagt, ist immer der Geist Gottes, der im Wort wirkt. Der Geist Gottes wirkt im Wort Gottes. Je mehr Sie Bibel lesen, kann der Geist Gottes in Ihrem Leben wirken. Und was nicht im Bibelwort gedeckt ist, ist nicht Gottes Geist. Dort wirkt eine tiefe Erkenntnis der Reformation. Und dann noch die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus, den wir auch so lieben. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Eigen bin heißt ursprünglich. Er hat mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Jetzt noch eine letzte Not. Drei Nöte, die kein Mensch in eigener Kraft lösen kann, die nur Jesus lösen kann. Schuld, mein böses Herz und das dritte, meine Todverfallenheit. Ich kann es verdrängen, ich kann nicht dran denken und trotzdem steht es für jeden von uns. Wie will ich meinen Tod bestehen? Da gibt es tolle Träume und Ideen und was man alles sich vorsagen kann, aber wir spüren, das sind Illusionen oder Halluzinationen, die wir haben. Martin Luther war ja der Anfang bei ihm. Als junger, lebenslustiger Student im Gewitter in Stotternheim lag sein Freund tot neben ihm. Red doch was! Und er war tot. Kennen Sie das? So wie junge Leute heute beim Verkehrsunfall erleben, dass sie einen zu Tod gefahren haben. Erschüttert. Was ist der Tod? Mitten in dem Tod anficht uns der Höllenrachen. Wo sollen wir denn fliehen? Hin zu dir, Herr Christ, alleine. So hat Luther später gedichtet. Und als Luther auf der Wartburg war, ging es ja drunten in Württemberg drüber und drunter mit diesen Radikalen, die damals die Bilderstürmerei begann, die alles umstürzen wollten. Luther war entsetzt. Wie kann er sie zur Besinnung rufen? Und das war gerade der Beginn der Fastenzeit, der Sonntag in Bukavit. Und er hat diese Predigthörer vor die Frage gestellt: Wie willst du deinen Tod bestehen können? Wie willst du vor Gott bestehen können? Und dann erinnert er die Leute an die Verantwortung, an die Liebe. Und er begann diese eindrückliche Predigt: Wir sind allesamt zum Tod gefordert und wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeder wird in eigener Person für sich selbst mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir es wohl schreien, aber ein jeder muss für sich selbst auf die Schanze treten, geschickt sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein und du nicht bei mir. Was hilft dir in deinem Sterben? Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Nicht sonst. Und das Leben ans Licht gebracht. Wer an Jesus Christus glaubt, wird nicht sterben, sondern leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus. Unglaublich, unfassbar. Und noch einmal, das Wunder kann nur der Geist Gottes bewirken. Das hat noch nie ein Mensch mit seinem Verstand das begreifen können. Aber der Geist Gottes erleuchtet uns über den Bibellesen. Dass wir es ja sagen können, glauben können in den Schrecken. Und Luther hat es dann immer wieder, er hat gern Latein gesprochen. Vivit, er lebt, Jesus lebt. Und ausgerechnet in dieser Zeit der totalen Lebenslust entdeckten Menschen eine viel wunderbare Freude, Lebenserfüllung, Glück, Todesüberwindung. Jesus, die Quelle des Lebens, er muss die Mitte meines Lebens sein. Aber das muss ich doch noch dazu sagen. Das war den Reformatoren immer wichtig. nicht bloß in der jubelnden Begeisterung stehen zu bleiben. Es gibt ja im Neuen Testament nur einmal das Halleluja. Kommt sonst nie vor. Es kommt erst dort, wenn die Hure Babylon gefallen ist, die verweltlichte Kirche. In der Offenbarung 19. Vorher gibt es kein Halleluja. Und es gibt viele Anfechtungen, davon sprachen sie. Luther hat Anfechtungen erlitten, so wie sie auch Anfechtungen in ihrem Glauben erleiden. Zweifel, Nöte, Bedrängnisse, ganz, ganz große. Im Alter von 43 Jahren war sein Steinleiden so schrecklich und seine körperliche Schwäche so groß, dass er mehrfach sich vorbereiten ließ zum Sterben. Er hat seine Freunde um sich gesammelt, er ist mehrfach bewusstlos zusammengebrochen, hat gesagt, ich kann nicht mehr leben, meine Lebenskraft ist dahin. Auch das gehört für Leute dazu, die an Jesus Christus ihre Zuversicht und Stärke haben, genau wie sie. Und dann brach noch in Wittenberg die Pest aus. Der Fürst hat gesagt, die ganze Universität soll nach Jena gehen. Luther sagt, ein Hirte darf die Herde nicht verlassen, ich bleibe da. Aber dann brach die Pest sogar noch in seinem Haus aus. Das erste Familienmitglied war erkrankt an der Pest. Er hört die Nachricht, dass sein bester Freund Leonhard Kaiser, der seinen sterbenden Vater in Passau besuchen wollte, dort ergriffen wurde und im Scheiterhaufen verbrannt wurde. Er war erschüttert. Warum darf der Teufel noch so wüten? Dann hat er diesen Psalm 46 gelesen. Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke. Und er schrieb nieder, äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bittere. Ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben. Betet, dass wir des Herrn Hand tapfer ertragen und des Satans Macht und List besiegen. Es sei durch Leben und Tod. Und in diesen dunklen Tagen, da ist dieses Lied entstanden. Ein feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Er streitet für uns, der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Und fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Der Herr Zebaut ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Das ist wunderbar, dass Jesus Christus auch deine Zuversicht und deine Stärke sein will. Im Leben und im Sterben. Amen.